Ich freue mich, hier zu sein. Ich habe viel von Bayreuth gehört, immer wieder von Kreta, von meinen Eltern, und tatsächlich habe ich das Privileg, einmal hier zu sein. Da freue ich mich sehr drüber. Ja, was ich vielleicht vorhin nicht so erwähnt habe, ist, in Bulgarien haben wir auch viele Geschwister kennengelernt, die einsam sind, die uns gesagt haben, wir vermissen Gemeinde. Und ich möchte uns das einmal groß machen heute, was für ein Privileg wir in Deutschland haben, Gemeinde zu leben. Vielen ist das nicht möglich im Ausland. Auch in Griechenland, als ich groß geworden bin, hatten wir eine kleine Gemeinde, aber ich war der einzige Jugendliche. Das war eine harte Zeit, auch für die Jugendlichen. Eine wunderschöne Sache, wenn man mit anderen Jugendlichen zusammen dem Herrn preisen kann und loben kann. Ich habe uns heute einen Text mitgebracht, der eigentlich auch um das Gemeindeleben so ein bisschen geht. Und zwar lese ich den vor aus Josua 22. Josua Kapitel 22. Damals rief Josua die Rubeniter und Gattiter und den halben Stamm Manasse zu sich. Und er sprach zu ihnen: Ihr habt alles gehalten, was euch Mose, der Knecht des Herrn, geboten hat, und habt meiner Stimme gehorcht in allem, was ich euch geboten habe. Ihr habt eure Brüder während dieser langen Zeit nicht im Stich gelassen, bis zu diesem Tag, und habt getreulich festgehalten an dem Gebot des Herrn, eures Gottes. Weil nun der Herr, euer Gott, eure Brüder zur Ruhe gebracht hat, wie er es ihnen verheißen hat, so kehrt jetzt um und zieht hin in eure Zelte, in das Land eures Erbteils, das euch Mose, der Knecht des Herrn, jenseits des Jordans gegeben hat. Nehmt euch nur sehr in Acht, dass ihr das Gebot und das Gesetz Gottes tut, das euch Mose, der Knecht des Herrn, geboten hat, dass ihr den Herrn, euren Gott, liebt und auf allen seinen Wegen wandelt und seine Gebote befolgt und ihm anhängt und ihm dient von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Und Josua segnete sie und entließ sie, und sie gingen zu ihren Zelten. Den halben Stamm Manasse hatte Mose ein Erbteil gegeben in Bashan. Der anderen Hälfte gab Josua ein Erbteil unter ihren Brüdern diesseits des Jordans gegen Westen. Und als Josua sie zu ihren Zelten gehen ließ, da segnete er sie. Und er sprach zu ihnen: Mit großem Gut kehrt ihr nun zurück zu euren Zelten, mit sehr viel Vieh, mit Silber, Gold, Erz, Eisen und mit Kleidern in großer Zahl. Teilt die Beute eurer Feinde mit euren Brüdern. So kehrten die Söhne Rubens, die Söhne Gads und der halbe Stamm Manasse um und zogen von den Söhnen Israels weg, von Silo, das im Land Kanaan liegt, um ins Land Gilead zu ziehen, zum Land ihres Eigentums, das sie dort besaßen, nach dem Befehl des Herrn durch Mose. Und als sie in die Gegend am Jordan kamen, die am Land Kanaan liegt, bauten die Söhne Rubens, die Söhne Gads und der halbe Stamm Manasse einen Altar dort am Jordan, einen großen, weithin sichtbaren Altar. Und die Söhne Israels hörten sagen: Siehe, die Söhne Rubens, die Söhne Gads und der halbe Stamm Manasse haben einen Altar gebaut gegenüber dem Land Kanaan in der Gegend am Jordan jenseits der Söhne Israels. Als nun die Söhne Israels dies hörten, da versammelten sie sich, die ganze Gemeinde der Söhne Israel, in Silo, um zum Krieg gegen sie hinaufzuziehen. Und die Söhne Israels schickten Gesandte zu den Söhnen Rubens, den Söhnen Gads und dem halben Stamm Manasse in das Land Gilead, Pineas, den Sohn Eleazars, den Priester, und mit ihm 10 Fürsten, je einen von jedem Vaterhaus aller Stämme Israels. Jeder war das Haupt seines Vaterhauses unter den Tausenden Israels. Und diese kamen zu den Söhnen Rubens, zu den Söhnen Gads und zu dem halben Stamm Manasse in das Land Gilead, redeten mit ihnen und sprachen: So spricht die ganze Gemeinde des Herrn. Was ist das für eine Untreue, die ihr an dem Gott Israels begangen habt, indem ihr euch heute von der Nachfolge des Herrn abgekehrt, dadurch, dass ihr euch einen Altar baut und euch heute gegen den Herrn auflehnt? War die Versündigung mit Peor zu wenig von uns, von der wir uns bis zu diesem Tage noch nicht gereinigt haben und um deretwillen eine Plage über die Gemeinde des Herrn kam? Und ihr wendet euch heute von dem Nachfolgen des Herrn ab. Und wenn ihr euch heute gegen den Herrn auflehnt, so wird es geschehen, dass er morgen über die ganze Gemeinde Israels zürnt. Wenn das Land, das ihr besitzt, unrein ist, so kommt doch herüber in das Land, das des Herrn besitzt. Wo die Wohnung des Herrn steht, und macht euch ansässig in unserer Mitte. Aber lehnt euch nicht auf gegen den Herrn und lehnt euch nicht gegen uns auf, indem ihr euch einen Altar baut, außer dem Altar des Herrn unseres Gottes. Ist nicht der Zorn Gottes über die ganze Gemeinde Israel gekommen, als Achan, der Sohn Serachs, etwas von dem Gebannten veruntreute? Und er ging nicht allein zugrunde in seiner Schuld. Da antworteten die Söhne Rubens, die Söhne Gads und der halbe Stamm Manasse und sprachen zu den Obersten der Tausenden Israels: Der Gott der Götter, der Herr, der Gott der Götter, der Herr, er weiß es und Israel soll es auch wissen. Ist es aus Auflehnung oder Untreue gegen den Herrn geschehen, so hilf du uns heute nicht. Wenn wir uns den Altar gebaut haben, um uns von der Nachfolge des Herrn abzuwenden, und wenn es geschehen ist, um Brandopfer und Speisopfer darauf zu opfern oder um Friedensopfer darauf zu legen, so soll der Herr Vergeltung üben. Vielmehr haben wir es aus Besorgnis getan, es könnte eine Sache eintreten, indem wir sprachen: Morgen könnten eure Kinder zu unseren Kindern so sprechen: Was geht euch der Herr, der Gott Israels, an? Denn der Herr hat eine Grenze gesetzt zwischen uns und euch, ihr Kinder Rubens und ihr Kinder Gads, nämlich den Jordan. Ihr habt keinen Anteil an dem Herrn. Damit würden eure Kinder bewirken, dass unsere Kinder den Herrn nicht mehr fürchten. Ich denke, ich lese erstmal bis hier. Altes Testament. Spannend. Neues Testament haben wir die Briefe an die Gemeinden, wo sehr klar drin steht, wie wir uns zu verhalten haben, wie wir in der Heiligung vorangehen dürfen als Gemeinden. Und dann haben wir noch solche kleinen Einsichten in das Volk Israel. Und ich finde es total spannend, auch im Alten Testament zu gucken, wie funktionierte die Gemeinschaft unter Israel. Was war passiert? Die Vorgeschichte vielleicht vorweg. Ägypten, sie hatten eine Befreiung erlebt von der Sklaverei. Sie waren vom Herrn befreit worden, durften durch das Meer Richtung verheißenes Land aufbrechen. Der Herr war mit ihnen. Sie hatten die Stiftshütte, die 10 Gebote. Sie hatten so viel erlebt mit den Herren. 40 Jahre wandern ohne Verschleiß. Und nun hatte der Herr ihnen gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dieses Land zu erobern. Und das hatten sie getan. Wir sehen in Vers 3 den Lob von Josua: Ihr habt euren Brüdern während dieser langen Zeit nicht im Stich gelassen. Das war das Lob Josuas an diese 3 Stämme. Stamm Ruben, Gad und der halbe Manasse. Und total interessant, wenn wir uns noch kurz darauf einlassen, Mann gegen Mann, das war damals nicht Knöpfchen drücken wie heute und es regnet irgendwie Bomben, wie es leider ist, sondern das war wirklich von Angesicht zu Angesicht. Und man stand nebeneinander und man rannte zusammen und hat gekämpft miteinander. Das waren Leute, die kannten sich. Das waren Menschen, die haben schwere Kämpfe zusammen siegreich errungen durch die Gnade des Herrn. Das Land war befreit worden. Ich würde sagen, so richtige, wie nennt man das, Kollegen und Nicht-Kollegen, Brüder, zusammen kämpfen. Und schön ist zu sehen, wie Josua sie verabschiedet. Er segnet sie, er ermahnt sie und er erbaut sie. Und das ist auch für uns eine Aufgabe, die wir haben als Christen. Wir dürfen einander ermahnen, erbauen und auch segnen. Und ich finde das so schön. Heute Morgen den Segen, es fängt früh an und wir bleiben im Gebet für die Geschwister, für Menschen und versuchen sie wirklich vor dem Herrn zu bewegen. Und das ist ein Segen für uns, auch für uns als Missionare. Wenn Menschen für uns beten, das ist ein großer, großer Segen. Wir haben es wirklich deutlich gemerkt. Und so ist das vielleicht so eine der ersten Dinge, dass wir uns dessen bewusst sind. Wir stehen füreinander und miteinander auf Schlachtfeldern und wir vergessen das oft. Es ist ein Schlachtfeld. Wir befinden uns hier in einer Gemeinde, aber es ist ein geistiges Schlachtfeld. Und das vergessen wir oft. Und so hat es leider auch Israel vergessen. Denn in dieser Geschichte, die wir jetzt lesen oder die wir jetzt gelesen haben, passiert eigentlich genau das, was tagtäglich passiert, auch bei uns. Und ich finde es schön, dass ich heute mal ein Gemeindethema ansprechen kann, denn meistens ist das dann doch eher evangelistisch, die Ausrichtung momentan. Und so sehen wir in Vers 10, dass die Söhne Rubens, Gads und Manasse zurückgehen zu ihren Zelten. Was bedeutet das? Die waren 7 Jahre lang im Krieg gewesen und die hatten ihre Frauen und Kinder nicht gesehen. 7 Jahre lang, weil sie ein Versprechen gehalten haben. Und zwar, wir werden mithelfen, so lange, bis Israel zur Ruhe kommt und dann kehren wir zurück. Und das haben sie gemacht. Und bevor sie zu ihren Frauen und Kindern gehen, ich bin mir sicher, die haben wirklich Sehnsucht gehabt nach ihren Familien, haben sie trotzdem gesagt, wir bauen einen großen und weithin sichtbaren Altar. Und das haben die auch gemacht. Ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat. Ich habe den nicht gesehen. Ich kann mir vorstellen, aber wenn er groß und sichtbar war, hat das mehrere Tage gedauert, wenn nicht Wochen. Und das war ihnen ganz wichtig. Gesagt, getan, haben sie es umgesetzt. Was wir hier sehen oder nicht sehen, ist, sie haben nicht kommuniziert. Weder sehen wir, sie haben Gott gefragt, ist das dein Wille, dürfen wir das tun? Noch haben sie die Gemeinde Israel gefragt, sollen wir das tun, ist das okay für euch? Ja, das sind so kleine Indizien, wie sich das Ganze zusammenbräut. Und die Söhne Israels hörten sagen, lesen wir in Vers 11. Und da sind wir schon bei einer ganz großen Problematik, die heutzutage mehr als aktuell ist, brandaktuell. Die Söhne Israels hörten sagen. Kennt ihr das Wörtchen hörten sagen? Ich erlebe das immer wieder. Rechts, links, man hat zwei Ohren, ne? Man kann in beide Richtungen hören und man hört irgendwie, der hat gesagt. Oder hast du eigentlich mitbekommen? Das und das und der und der. Und wisst ihr, was passiert? Das kommt da rein und schlägt hier eine Wurzel. Und das ist eine Riesengefahr. Für mich selber, aber auch für mein Umfeld. Warum? Weil das da bleibt nicht nur eine kleine Wurzel, sondern es fängt an zu wachsen. Das heißt, ich habe das jetzt von Immanuel gehört und jetzt gehe ich zu Daniel und sage, du Daniel, hast du das eigentlich mitbekommen? Ja? Das und das habe ich gehört. Und dann denkt Daniel, oh nein, echt? Oh, dann müssen wir jetzt. Und genau das passiert hier. Genau das. Sie hören sagen und dann stellt euch mal vor, was die machen. Vers 12 sehen wir es. Als nun die Söhne Israels dies hörten, das nennt man ein Lauffeuer, heutzutage geht das ja noch schneller, ne? Damals musste man erst Boten schicken, da versammelten sie sich die ganze Gemeinde, um zum Krieg zu ziehen. Und das bedeutet, die haben sich versammelt, Schwerter, Speere, Schilde, es ging um Blutvergießen. Und ich weiß nicht, wie lange sie an dem Altar gebaut haben und wie lange diese Nachricht dauerte, um sich überall zu verbreiten, aber ich vermute mal, ein halbes Jahr. Also ein halbes Jahr hatte man schon vergessen, dass man Mann gegen Mann, Seite an Seite gekämpft hatte und große Siegen errungen hatte. Das war Vergangenheit. Und so glaube ich, ist es auch oft bei uns. Wir vergessen, wie wir mit einem Bruder, mit einer Schwester, was wir da schon geschafft haben. Und wir vergessen, wo er geistig steht. Und wir denken, das, was jetzt passiert, das ist ja unmöglich, das geht ja nicht. Und schon zuckt man ein Schwert und denkt sich, so, lieber Bruder, wir müssen reden. Ja. Leider ist das tatsächlich das, was ich immer wieder erlebe oder erlebt habe, auch bei uns in der Gemeinde. Ich war in der Leitung ein paar Jahre und es war wirklich eins der Hauptprobleme, die wir hatten, war die Kommunikation. Wo ich merkte, es wird nicht sauber und klar kommuniziert, sondern es ist sehr schwierig, denn Hörensagen ist ein Problem. Und dazu kommt dann, es wird auch angenommen von anderen. Ja, der und der hat mir aber erzählt, dass der und der. Und schon hat sich die, also es ist sehr, sehr schwierig. Vielleicht ein Gedanke noch. Satans Plan ist es immer zu spalten. Immer. Und das dürfen wir nicht vergessen. Und ich vergesse es oft. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich sowas höre, dann fängt das an. Und bevor ich anfange, möchte ich eigentlich immer mir klar sein, der Teufel versucht zu spalten. Das ist sein Ziel. Und das macht er nicht draußen, das macht er hier drin. Das macht er nicht irgendwo bei den Philistern, sondern das macht er in Israel. Gott hat ihnen das Land gegeben. Sie haben jetzt alles soweit. Und zack, erste Attacke. Und ja, die Söhne Israel schicken eine Delegation, bevor es in die Schlacht geht. Und das ist auch interessant, was dann kommt. Also der Priester Eleazar mit, ich würde sagen, die Politiker kommen jetzt an, aber jetzt sind das ganz wichtige Menschen, die Delegation kommt an und jetzt formulieren sie das. Und es ist eine Anklage. Ich weiß nicht, wie zerstreut der ein oder andere ist. Manchmal bin ich zerstreut, manchmal suche ich Sachen und es ist schon vorgekommen, dass ich meinen Autoschlüssel suche, das ist peinlich, Und ich frage meine Frau, Schatz, wo ist mein Autoschlüssel? Ich hatte den gerade noch. Und sie sagt, und oh. Und natürlich habe ich gedacht, irgendein Kind hat den wieder oder so. Man ist sehr vergesslich, aber wisst ihr, man ist Spezialist im Finden von etwas. Und das sind wir alle, behaupte ich. Da kann sich jeder mal hinterfragen. Wir finden alle sofort die Schuld. Und zwar nicht bei uns, sondern beim Nächsten. Und das fällt uns hier auch sofort auf. Israel sagt ganz klar, die haben, und jetzt kommt's, was ist das für eine Untreue, die ihr an dem Gott Israels begangen habt? Es ist eine vollendete Tatsache, es ist eine Beschuldigung. Ihr habt das getan, ja? Indem ihr euch von der Nachfolge des Herrn abgekehrt habt. Das ist eine Ansage, oder? Also ich finde das, als ich das so gelesen habe, das erste Mal, da dachte ich, puh, das ist ganz schön Anklagebank. Das ist nicht, Mensch, könnt ihr uns mal erklären, warum habt ihr da jetzt noch gebaut, bevor ihr zu euren Familien oder erklärt mal oder so, sondern ihr habt große Untreue erwiesen und ihr seid vom Herrn abgekehrt. Das ist die Anschuldigung. Wahnsinn. Ich finde das schon echt ein Brett. Und es kommt noch besser, denn sie wiederholen das Ganze in Vers 18 und in Vers 19b. Ich lese das einmal vor. Und ihr wendet euch heute von der Nachfolge des Herrn ab. Aktiv. Ihr macht das. Das ist nicht die Frage, macht ihr das, sondern ihr macht das. Oh, oh, oh. 19b. Aber lehnt euch nicht auf gegen den Herrn und lehnt euch nicht auf gegen uns, indem ihr euch einen Altar baut. Ich würde sagen, das ist falsche Zeugenaussage. Man nimmt an, es ist so passiert und man nimmt an, das haben die gemacht und wenden sich ab von Gott und dann dreht man das um und sagt, und du bist schuldig. Und mich erinnert das sehr an ganz am Anfang der Bibel, dazu kommen wir vielleicht später noch. Jetzt haben wir vielleicht ein bisschen so die Seite angeguckt, Israel, wie reagiert Israel? Jetzt wollen wir mal die Seite anschauen, wie reagieren die drei Stämme oder zweieinhalb. In Vers 22 lesen wir die erste Reaktion. Und wir kennen viele Reaktionen von uns und ich finde das so schön, immer zu vergleichen, wie hätte ich reagiert, wie hätte ich vielleicht reagiert, wissen wir ja nicht. Also, was machen sie? Das Erste, was sie sagen, ist, 22, der Gott der Götter, der Herr, er weiß es. Ja? Und Israel soll es jetzt auch wissen. Soll es auch wissen. Und tatsächlich dachte ich so für mich, ja, ich glaube, ich würde wahrscheinlich ähnlich reagieren. Hä? Warum klagt ihr mich an? Ja, ich habe das doch mit Gott besprochen. Das ist doch, er weiß das doch. Wo ist das Problem? Ja, also ich trage Verantwortung vor dem Herrn. Und das ist sehr interessant, diese Reaktion. Warum? Weil letztendlich dieses Verständnis von Gemeinde und dass wir als Gemeinde ein Leib sind, und nicht jeder einzeln machen kann, was er will, sondern wir gehören zusammen als Gemeinde. Und dieser Gedanke ist, sie sagen, ja, unsere Verantwortung, Gott weiß das doch. Ja? Und jetzt teilen wir es auch euch mit. Also wir sind jetzt so nett und teilen es euch auch mit, warum wir das getan haben. So kommt das rüber für mich. Das ist schon eine Ausrede, wenn ich sage, ja, Gott weiß das doch. Es gibt so viele Baustellen in meinem Leben und wenn ich damit konfrontiert werde und es heißt so, wie sieht es denn da aus? Ja, mit Gott ist das kein Problem. Das ist schnell eine Ausrede. Da müssen wir uns auch immer wieder mal hinterfragen, ob wir nicht Gott in den Vordergrund stellen, um uns Heile zu präsentieren. Und kommen wir mal zu dem nächsten Punkt. Den finde ich auch sehr interessant. Vers 24, auch B. Da sagen sie, wir haben das nicht getan, um irgendwie Brandopfer, Speiseopfer und so zu machen. Denn sie sagen, wir haben das getan, weil wir dachten, morgen könnten eure Kinder zu unseren Kindern sprechen, was geht euch der Herr, der Gott Israels, an? Und das finde ich schon interessant. Was sie hier eigentlich sagen ist, wir wissen gar nicht, ob die Kinder schon existierten, ja? Aber morgen heißt, irgendwann könnten eure Kinder unseren Kindern sagen, ihr habt mit uns nichts zu tun. Wer hat jetzt die Schuld? Ja, die Gemeinde. Ja, eure Kinder. Also wegen euch haben wir den Altar gebaut, weil eure Kinder könnten zu unseren kommen. Und das finde ich auch sehr interessant. Wenn wir in der Gemeinde Dinge ansprechen, ist es sehr oft so, dass man dann die Leitung oder die Verantwortlichen oder die Gemeinde komplett sagt, wieso? Ihr habt das so gemacht und dann haben wir halt so reagiert. Ganz oft wird die Schuld hin und her geschoben. Dann ist plötzlich die Gemeinde schuld, wegen Dingen, die in meinem Leben vielleicht irgendwo nicht so laufen, wie die Gemeinde sie für gut hält. Da müssen wir aufpassen, der Gemeinde die Schuld zu geben. Es ist sehr schnell, passiert sehr schnell auch im Herzen. Vielleicht nicht verbal, aber ich denke, da kann sich der ein oder andere oder vielleicht viele auch wiederfinden. Ich finde mich da auf jeden Fall wieder, dass ich viele Gemeinden gesehen habe und oft schon gedacht habe, ja, die Gemeinde, und dann denke ich, stopp. Das ist sehr leicht. Sehr leicht. Es kommt noch härter. Vers 25. Denn der Herr hat eine Grenze gesetzt zwischen uns und euch. Jetzt geben sie Gott die Schuld. Sie sagen, Gott hat eine Grenze gesetzt zwischen uns und euch. Das heißt, dieser Fluss, ja, den hat ja Gott dahin gesetzt. Nur wenn wir vorher lesen, wie sie dieses Land bekommen hatten, Gott hatte ihnen gesagt, das ist das verheißene Land. Und sie hatten, bevor sie ins Land gingen, gesagt, oh, uns gefällt es hier ganz gut. Können wir hier bleiben, Mose? Und Mose hatte das okay gegeben und sie waren geblieben. Und jetzt sagen sie, Gott hat diese Grenze gesetzt und deshalb ist das jetzt so. Und das ist eine Lüge, das stimmt nicht. Und ich finde das total interessant, dass sie damit auch durchkommen. Warum? Weil sie Gott die Schuld geben. Und es ist sehr, sehr identisch, nochmal zum Anfang der Bibel, ja, wo Gott den ersten Menschen fragte, Was hast du gemacht? Ja. Und der erste Mensch sagte, die Frau, die du mir gabst. Das war die Antwort. Schuldzuweisung. Ja. Und das ist etwas, was in uns drin sitzt. Und wir wollen natürlich die Schuld bei allen anderen sehen, nur nicht bei uns. Und für mich ist das eine ganz wichtige Lektion, zu prüfen, wie ist der Sachverhalt? Ja, habe ich mich schuldig gemacht? Oder wie kann ich, und ja, für mich so die erste Situation, die ich wirklich gelernt habe in meinem Leben, ist, schweig. Es fällt mir schwer manchmal, wenn erstmal irgendwo was, eine Anschuldigung kommt oder wenn so, also mein bester Spiegel ist da meine Frau, wenn sie kommt, zu sagen, jetzt erstmal den Mund halten, zu überlegen, ja, wie ist es wirklich? Und oftmals ist es ein Kommunikationsproblem. Warum? Wir sehen zwischen den Zeilen, warum hatten sie diesen Altar gebaut? Sie wollten, dass es ein Zeuge ist zwischen den Stämmen, einer Zusammenhalt. Und wir lesen das in den Versen 33 und 34. Ich lese das einmal vor. Als das Ganze geschlichtet war und die Sache war recht in den Augen der Söhne Israels, und die Söhne Israels lobten Gott und sagten nicht mehr, dass sie gegen jene zum Krieg ausziehen wollten, um das Land zu verderben, in dem die Söhne Rubens und die Söhne Gads wohnten. Und die Söhne Rubens und die Söhne Gads nannten den Altar, er ist ein Zeuge zwischen uns, dass der Herr Gott ist. Also eine total wunderschöne, positive Wende nimmt das Ganze. Und wir sehen auch das Motiv. Sie wollten diesen Altar als ein Zeugen haben. Es soll ein Denkmal sein. Es war nicht ein Altar zum Brandopfer. Sie hatten nach wie vor keine Untreue bewiesen. Die Stiftshütte mit dem Altar war nicht irgendwo verunreinigt oder ist zwar nicht befleckt worden. Sie haben das nach wie vor als den Ort der Begegnung gesehen. Ich will das einmal zusammenfassen. Vielleicht beide Seiten einmal separat. Die 2,5 Stämme hatten nach langer Zeit sich entschlossen, wir bauen einen Altar. Das Motiv, behaupte ich, war gut. Sie wollten einen Altar bauen als Zeichen der Verbundenheit. War ein gutes Motiv. Zusammenhalt, ein gutes Motiv. Sie haben aber gehandelt, ohne die Gemeinde zu fragen, ohne Gott zu fragen. Ein Problem in der Kommunikation. Sie hatten auch nicht kommuniziert, was sie machen, sondern sie haben gedacht, das ist so gut, das machen wir. Zweiter Punkt, ihre Begründigung. Sie werden damit konfrontiert und sie sagen, naja, Gott weiß das schon. So leicht, so leicht. Da, so leicht ist es nicht. Wir tragen Verantwortung vor der Gemeinde. Und wir sind ein Leib. Und es kann nicht ein Glied machen, was es möchte. Auch wenn das Motiv super ist. Und ich sage euch eins, wenn wir das in der Gemeinde ansprechen, wenn wir wirklich eine gute Idee haben und sagen, Mensch, mir ist was eingefallen, ich habe das und das vor, betet dafür. Oder ich gehe zu den Leitungen und sage ihnen, das und das haben wir am Herzen und wir haben den Eindruck, das ist wirklich dran und wir wollen das eigentlich sofort machen. Was denkt ihr darüber? Wenn es wirklich vom Herrn ist, ich bin mir sicher, die Gemeinde stellt sich hinter. Was meint ihr, wie groß dann der Altar wird? Dritter Punkt, die Gemeinde ist schuld. Das ist so schnell gesagt, trägt aber dazu bei, dass Spaltung gefördert wird. Die Gemeinde ist schuld. Ganz schwieriges Thema. Und der letzte Punkt, Gott ist schuld. Wie schnell geben wir für Dinge in unserem Leben, die wir gemacht haben, die wir auf die eigene Kappe nehmen müssten, Gott die Schuld? Ja, das und das ist passiert und deshalb. Ja, Gott hat das ja so geführt. Wie schnell passiert das? Da müssen wir sehr vorsichtig sein. Die andere Seite, sie sagt, ich habe mitbekommen, hören sagen. Ja, ich habe was gehört und es verankert sich. Eine gefährliche Sache für uns Christen, unter Geschwistern, unter Gläubigen. Wie oft haben wir dadurch Probleme? In der Bibel können wir das immer wieder lesen. Wie oft durch Hörensagen haben wir Not und Elend? Da müssen wir vorsichtig sein damit. Das Zweite ist, es verbreitet sich wie ein Lauffeuer und es wird zur Waffe gegriffen. Denn unser Fleisch, unser Feind ist nicht aus Fleisch und Blut. Und wir wissen das, aber wir vergessen es. Wie schnell können wir die Bibel heben und zu einem Geschwistern gehen und sagen, hier, Gottes Wort und dann kommt was. Ne? Und das ist scharf, es ist schneidet, es schmerzt, es verletzt. Warum tun wir das? Wir haben gelesen von Ermahnung, Erbauung und Segen. Das ist wichtig. Aber es ist auch wichtig zu überlegen, wofür zücke ich dieses Schwert? Wofür benutze ich es? Dritter Punkt. So spricht die ganze Gemeinde. So hatten sie das angefangen. Und dann heißt es, und ihr wendet euch heute ab vom Herrn. Voreilig handeln, nicht gefragt. Was war das Motiv? Warum passiert, was passiert? Wieso, weshalb, warum? Das Ziel des Teufels ist es zu trennen, zu spalten. Schon fast erreicht. Und wir vergessen das. Ich vergesse oft zu kommunizieren, selbst mit meiner Frau. Ich meine, viele kennen das vielleicht. Man hat so viel zu tun im Alltag, dass man vergisst zu kommunizieren. Man nimmt Dinge an. Und das ist ein Fehler. Und der Fehler liegt bei mir, weil ich nicht kommuniziert habe. Also da dürfen wir wirklich lernen, nicht falsche Annahmen zu machen und zum Letzten nicht falsche Zeugenaussagen zu machen. Zu sagen, ihr habt das aber getan. Und uns auf etwas berufen, was wir gehört haben. Hingehen, fragen. Selber die Schwester, den Bruder konfrontieren und sagen, du hör zu, ich habe das und das mitbekommen. Und ich wollte einfach mal fragen, ist das falsch, ist das richtig? Was hat es damit auf sich? Ja, das sind vielleicht mahnende Worte heute Morgen gewesen. Ich will uns aber dazu bestärken, wirklich in der Heiligung voranzugehen, diese Punkte mitzunehmen für das Gemeindeleben, auch für das Eheleben, für das Familienleben, mit dem Umgang mit auch Nichtgläubigen. Es ist ein großes Zeugnis, wenn wir offen und ehrlich kommunizieren. Viele Menschen sind sehr erstaunt darüber. Da könnte ich viel erzählen über meine Chefs, wie die mich angeguckt haben. Wie die reagieren, Menschen, die das nicht verstehen, die oftmals auch das als Schwachheit sehen. Ja, wenn man zu ihnen kommt und sagt, du, das und das ist vorgefallen. Nicht, dass wir uns falsch verstehen, aber erklär mal. Und das ist nach wie vor, denke ich, die richtige Herangehensweise. Und ja gut, wir hätten auch im Neuen Testament viele Parallelen dazu, aber ich wollte heute mal diesen Text durcharbeiten. Der Herr schenkt Gnade und die Gemeinde bleibt zusammen bestehen. Und der Lob gehört dem Herrn, Vers 33, sehen wir das. Und es ist ein Zeuge zwischen uns, dass der Herr Gott ist. Viele Dinge, die wir in der Gemeinde durchleben und Siege erringen, sind am Ende ein großes Denkmal für unseren Herrn. Amen.